herzlich willkommen bei Fröhlich Lesen. Wir reden heute über das Leben, das ja oft erst so richtig beginnt, wenn man merkt, dass man nur eins hat und dass es vielleicht sogar in absehbarer Zeit vorbei sein könnte. Zwei Gäste wie immer bei Fröhlich Lesen und nicht wie immer, sondern erst wie vor kurzem, letzte Sendung, mit Publikum. Ich freue mich, dass Sie da sind. Dankeschön. Ich habe es angekündigt. Zwei Bücher heute in Fröhlich Lesen. Wie immer, 25 letzte Sommer heißt das Buch von Stefan Schäfer. Da treffen zwei sehr unterschiedliche Männer durch einen Zufall aufeinander. Das eine ist Karl, der kümmert sich hauptsächlich um Kartoffeln und lebt, wie man heute so sagt, im Hier und Jetzt und genießt es auch und hetzt sich nicht ab. Der Ich-Erzähler hingegen ist wie so ein kleiner Hamster noch gefangen in diesem Arbeiten und ich muss das machen, das machen, das machen, sitzt am Handy. Und die beiden sehen sich und Karl, der Kartoffelmann, sagt irgendwann, tja, es sind noch 25 letzte Sommer ungefähr. Was das mit dem anderen macht und wie die beiden übers Leben philosophieren, das hat Stefan Schäfer aufgeschrieben. Ich freue mich, dass er da ist. Herzlich willkommen, Stefan. Der zweite Gast der Sendung ist Maxim Leo. Aufmerksame Zuschauer werden sagen, den kenne ich, den habe ich schon gesehen. Genau, der war schon mal hier, vor 6 Jahren. Es ist nur eine Phasehase. Diesmal hat er einen Roman geschrieben. Wir werden jung sein. 4 Menschen, die an einer Studie teilnehmen, einer Medizinstudie, weil sie herzkrank sind. Und dann passiert etwas Unglaubliches. Man merkt auf einmal, dass sie sich auch biologisch verjüngen. Das ist ja erstmal ein Gedanke, der sehr schön ist. Hallo, Maxim.
Hallo.
Wir duzen uns alle, weil wir vor der Sendung das beschlossen haben. So, dass Sie sich nicht wundern. Ja, in dem Buch sind, wie gesagt, diese 4 Menschen, die an einer Medikamentenstudie teilnehmen, an der Charité in Berlin. Was sind das für Menschen? Wer sind die 4?
Ja, die sind sehr unterschiedlich. Vor allem sind es alles Menschen, für die 8 Jahre jünger zu werden, was im ersten Teil des Buches der Fall ist. Ne? Die werden 8 Jahre jünger, ohne dass sie es wissen am Anfang. Also wenn wir sie treffen im Buch, wissen wir es als Leser auch nicht. Und für jeden von denen macht 8 Jahre was aus. Das ist zum Beispiel ein 16-jähriger Schüler, der sich zum ersten Mal verliebt in die Schulschönheit. Und als sie ihn endlich erhört und auch zu sich ins Bett lässt, funktioniert bei ihm nichts mehr.
Ist er halt nicht mehr 16, sondern 8.
Weil er halt biologisch 8 Jahre alt ist, was ich sehr lustig fand beim Schreiben, was für den Schüler natürlich nicht so lustig war.
Das ist, glaube ich, gar nicht lustig.
Und, ja. Und
das ist der eine, der da teilnimmt.
Genau. Dann gibt es einen 80-jährigen Patriarchen, der Immobilienmogul in Berlin, der
sehr wohlhabend,
sehr autoritär, liebevoll autoritär, aber trotzdem autoritär, seine Kinder und seine Frau regiert und der todkrank ist und denen sagt, pass mal auf, ich habe nicht mehr lange zu leben und wenn es ganz dumm kommt, dann bringe ich mich selber um, weil ich habe jetzt nicht Lust.
Also er hat schon so eine große Abschiedsrede inszeniert und alles gemacht.
Genau, und der dann eben auf einmal wieder anfängt, Tennis zu spielen, eben nicht stirbt und die Kinder, die davor schon dachten, oh ja, jetzt ist der Schatten bald weg, denkst du. Und dann gibt es noch eine Schwimmerin, eine doppelte Olympiasiegerin, die mit 17 den Zenit ihres Lebens erlebt hat und was ja auch ein bisschen blöd ist, weil wenn man so mit 17 auf dem Höhepunkt seines Lebens war und danach kommt eigentlich nur noch, geht's nur noch bergab.
Ist irgendwie auch so für die, ja.
Ja, also dann ist man.
Bisschen ernüchternd.
Dann war man mal erfolgreich, aber dann ist es eben nicht mehr. Und die schwimmt auf einmal auf einem Schaukampf mit anderen ehemaligen Schwimmerinnen, weil sie ist Rentnerin mit 32, schwimmt sie Weltrekord und ist auf einmal wieder back to the business. Und dann gibt es eine Frau, Jenny, die nicht schwanger werden kann und die es versucht mit allen Mitteln, zusammen mit ihrem Mann, und die auf einmal wieder schwanger wird. Ja, das sind so die Haupt.
Und alle eint ja erstmal, es ging ja nicht darum, biologisch jünger zu werden, sondern die hatten alle Herzprobleme der unterschiedlichen Art. Und das war eine Studie für ein Medikament, das eben diese Herzprobleme regeln sollte.
Genau, und das dann noch effektiver war, als man dachte, weil es nicht nur die Herzmuskelzellen regeneriert, sondern es streut auf den ganzen Körper und der ganze Körper wird regeneriert, also sprich jünger.
Wer hatte denn dieses Medikament erfunden?
Na, das ist ein Professor an der Charité, Martin Mosländer. Der ist auch an sich selber ausprobiert, dieses Medikament. Weil er denkt, wenn es schief geht, dann wäre es nur fair, wenn er dabei wäre. Und auch an seinem Hund Charles, an dem er sehr hängt. Mhm. Weil er denkt, das ist so ein Collie, der in einem Alter ist, wo er jede Hilfe gebrauchen könnte. Mhm. Ja, und die hängen jetzt sozusagen da zusammen in dieser Studie.
Was passiert mit dem Körper bei dieser Verjüngung? Also die sehen ja nicht auf einmal aus wie 8. Also der Junge sieht nicht aus wie 8, aber sein Körper ist wieder wie 8 Jahre alt. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, die Knochen werden ja nicht kleiner oder kürzer, wenn man sich jetzt verjüngt, ne? Sondern die Zellen verjüngen sich. Das heißt, Muskelzellen werden wieder jünger, Hautzellen werden wieder jünger. Und ich kann ja selber nur spekulieren, weil das gab es ja bisher nicht. Aber ich habe mit Professoren telefoniert, lange. Wir hatten dienstags immer so ein Termin mit einem Professor aus Jena, und haben wir unser Medikament entwickelt, weil ich musste ja was schreiben, was auf dem heutigen Stand der Forschung aufsetzt und irgendwie 10 Jahre weiter denkt. Und was sehr lustig war, weil dieser Professor wollte am Anfang gar nicht mit diesen was wäre wenn Sätzen konnte ja nichts anfangen, weil er so auf Evidenzen, empirische Sachen geeicht war. Aber irgendwann hat es dem totalen Spaß gemacht, mit mir zusammen da zu träumen was zu machen und
ja, aber so fern ist es ja gar nicht. Ich meine, es gibt ja wahnsinnig viel Forschung, dieses Thema Longevity, Langlebigkeit oder möglichst fit, möglichst alt zu werden, ist ja ein Riesenthema.
Naja, was mich halt fasziniert, deswegen kam ich überhaupt auf die Idee, dieses Buch zu schreiben. Ich habe irgendwann gelesen von dieser Forschung, weil es wird ja im Moment in Deutschland und in der ganzen Welt sehr intensiv und mit sehr hohen Budgets an Verjüngungsmedikamenten geforscht, was mir gar nicht so bewusst war. Aber das war gar nicht das Beeindruckende, sondern das Beeindruckende war, dass die Wissenschaftler mir gesagt haben, es geht nicht mehr darum, ob wir das schaffen, sondern nur noch wann. Also es ist gar nicht mehr die Frage, ob wir das je haben werden, sondern nur wann. Und die Optimisten sagen, in 10 Jahren haben wir so ein Medikament. Und andere sagen, 50 Jahre. Also ja, nageln Sie mich nicht drauf fest. Aber ich bin jetzt 54.
50 wird für mich eng, muss ich jetzt jünger. Mal sagen. Das wird für mich eng.
Genau. Mit 50. Wir werden 10 auch lieber. Und das, also es ist sozusagen ein Thema, was früher Science Fiction war, weil es ist ja auch ein altes Thema, ne? In der Literatur, in den Filmen, ist kein neues Thema, dass man jünger werden kann. Aber so wie die Forschung heute läuft, ist es immer weniger Science Fiction und das fand ich interessant.
Stefan, würdest du das schlucken, wenn man sagt, du kriegst ein Medikament, das macht dich 8 Jahre jünger, biologisch?
Gute Frage. Ich glaube, nee, würde ich nicht schlucken. Ob ich hinten raus länger zu leben hätte, das könnte mir vorstellen, wenn mir jemand Leben schenkt, wenn ich gesund und gut drauf bin, das könnte ich sein. Aber ich möchte jetzt nicht jünger sein, dass ich bin.
Ich finde es schon nicht so unattraktiv vom Gedanken. Die Arthrose, die so anfängt im Knie, wäre weg. Also dieses Ganze, wenn man morgens so aufsteht und denkt, ach, das war doch schon mal besser in Form. So.
Ja, klar. Also.
Auf einmal hat man die Brüste wieder hier oben sitzen und denkt, huch, da wart ihr, da kommt ihr her, schön. Also, so, aber das, gut, das ist ja erstmal verlockend. Wie geht es den Probanden dieser Studie erstmal am Anfang mit dieser Verjüngung?
Ne, die kriegen es ja erstmal gar nicht so richtig mit. Und wenn sie es dann begreifen, sind sie ja auch so ein bisschen überrascht vom Schicksal. Ne? Weil sie haben sich ja nicht ausgesucht. Sie sind ja eher da.
Es ist ja quasi wie so ein Nebenprodukt.
Ja,
das Herz wird besser und auf einmal passiert auch was anderes.
Ja, und sie sind natürlich. Sie sind natürlich erstmal, ist ja gleich, also erstmal denkt man ja, toll, warum nicht? Ne? Also ein 80-Jähriger wird von der Todeskrankheit geheilt und ist jetzt auf einmal.
Spielt wieder Tennis.
Ja, herrlich. Was kann ihm Besseres passieren? Ja. Aber dann merkt er natürlich, dass er auf einmal so in so ein Meer aus Zeit geworfen wird und auf einmal, er hat ja seine Firma jetzt schon den Kindern übergeben und was soll er jetzt machen? Er müsste sich jetzt neu erfinden. Er müsste jetzt irgendwie, ich meine, wir sind ja schon mit der normalen Lebenszeit. Teilweise überfordert und haben Probleme, da Glück und Erfüllung zu finden. Jetzt stellt man sich vor, 150 Jahre noch mehr musst du jetzt permanent glücklich sein. Und also reicht da eine Ehe, reicht da ein Beruf, reicht da ein Lebensentwurf oder muss man sich nicht ständig neu erfinden? Ist also nicht auch anstrengend?
Ehe stelle ich es mir schon lang vor. Ja. Das zieht sich dann hinten raus ganz schön, oder?
Auf der anderen Seite kann man natürlich nach der goldenen Hochzeit mit Uschi gleich in die Flitterwochen mit Eva fangen. Aber es könnte auch anstrengend sein.
Ja. Ja. Macht erst die Endlichkeit vielleicht das Leben auch so attraktiv?
Naja, es gehört vielleicht zu dem, zu unserem Mindsetting dazu, weil wir ja sozusagen, wir sind ja gepolt auf, darauf keine Zeit zu haben, dass wir schnell sein müssen, effizient sein müssen, produktiv sein müssen. Wenn uns jetzt jemand sagen würde, ach, ob du es jetzt machst oder in 40 Jahren, ja, macht jetzt auch keinen großen Unterschied. Es könnte sein, dass uns das wahnsinnig viel Produktivität kostet, Motivation weg wäre, möglicherweise. Ja? Also die Prokrastinierer, für die wäre es Gift wahrscheinlich, wenn man denen sagen würde, diese Woche, nächste Woche, dieses Jahr, nächstes Jahr.
In 20 Jahren, in 40 Jahren, spielt keine Rolle.
Also es könnte schon sein, dass die Begrenzung und die das Wissen, dass man bestimmte Dinge einfach jetzt in diesem Moment entweder tut oder nicht tut, weil man sie sonst eben nie mehr tut, dass das schon auch zu unserem Leben mit dazugehört.
Ist die Endlichkeit auf eine Form auch, oder zu wissen, ich werde sterben, so in einem bestimmten Zeitraum, ist das auch sinnstiftend irgendwie?
Ja, in dem Sinne, dass wir halt versuchen, vielleicht diese Zeit zu nutzen, die uns bis dahin bleibt. Ja. Ne? Und die möglichst sinnvoll auszufüllen und möglichst optimal auszufüllen, was ja für viele auch ein Problem ist. Und diese Selbstoptimierung, das, aus allem das Beste zu machen, aus jeder Sekunde.
Das ist auch sehr anstrengend,
muss ich sagen. Das meiste Glück noch rauszuquetschen. Und, aber es ist natürlich so, dass wir wissen, wir haben diese Zeit und die ist ja irgendwie auch in uns angelegt. Wahrscheinlich haben wir ja so eine innere Uhr. Wir spüren ja, wenn wir auf der Mitte sind, wenn wir vielleicht nur noch
wo würdest ein Drittel du denn haben. Sagen, ist die Mitte etwa?
Na, da, wo ich jetzt bin, ist natürlich... Also,
das also, denken Männer immer. Da, wo ich bin, ist so ungefähr die Mitte.
Also der deutsche Mann wird ja traditionell 120.
Ja, ungefähr die Mitte. Ja. Jetzt ist ja das Interessante gar nicht nur diese philosophische Frage, dass man so sagt, ist das Meer immer ein Meer? Also das Meer an Lebensjahren, auch ein Meer für mich. Sondern in dem Buch ist es natürlich auch eine gesellschaftliche Frage und eine politische Frage. Denn das kommt raus, dass es eben dieses Medikament gibt. Und natürlich wollen alle und sagen, ja, das ist ja ein Riesending. Von Pharmakonzernen angefangen über politische Verwirrung. Was machen wir denn? Können wir dann überhaupt noch Kinder kriegen? Wir sind ja eh schon zu viele. Wie viel sind wir denn dann, wenn wir alle irgendwie 150, 200 Jahre alt werden? Was passiert denn dann eigentlich?
Das fand ich. Ja, vor allem das ganze Rentensystem. Ne? Niemand könnte mehr aufhören zu arbeiten. Heute habe ich neulich saß ich in der S-Bahn und zwei Frauen unterhielten sich und die sagte, ich habe jetzt noch 3 Monate und dann ist vorbei. So, also dieses auf die Rente zu arbeiten ist natürlich dann völlig obsolet, weil man arbeitet dann immer. Ne? Und es gibt kein Ende, weil wenn das Leben kein Ende hat, hat auch das Arbeitsleben kein Ende.
Und wenn man ja immer biologisch verjüngt ist, kann man ja auch weiter arbeiten.
Natürlich, ja. Und was du sagst, also unsere Kinder könnten natürlich dann keine Kinder mehr bekommen, ist ja logisch. Also wenn wir nicht mehr gehen wollen, wenn wir uns einfrieren als Generation, sagen wir, sind so wichtig, dass wir auf keinen Fall verschwinden dürfen, dann ist die Frage, ja, können behinderte Menschen, sollten die noch Kinder haben oder sollten eher Leute mit wertvollem Genmaterial dann sich vermehren? Und
die Frage wäre ja auch, wer kriegt denn diese Pille und wie kriegt man die?
Ja,
und kostet
ist die
was? Genau. Gibt es die auf dem Schwarzmarkt? Also ich habe es sehr gern gelesen. Ich fand es eine wirklich interessante Frage, die mich auch danach noch beschäftigt hat. Weil im ersten Moment, wenn man das liest, wie die Schwimmerin da auf einmal mit ihren paar 30 einen Weltrekord schwimmt und wieder so tolle Sachen machen kann und dieser Körper so verjüngt ist, denkt man, ja, das klingt ja irgendwie gut. Also da nehme ich auch was von. Und dann, wenn man weiterliest und überlegt, bin ich nicht so sicher, ob ich es haben wollte oder nicht haben wollte. Es ist eine Form von Science-Fiction, die aber eigentlich, wie du ja eben schon gesagt hast, nicht so wirklich weit weg ist. Wer ist deine Lieblingsfigur?
Ja, meine Töchter, die mit meiner Frau zusammen immer die Erstleserinnen sind, meinten, dass ich mit dem Wenger, also mit dem 80-jährigen Immobilienmogul, dass mich da irgendwie am meisten wohlgefühlt habe. Und ich glaube, Sie haben recht. Ich meine, ich weiß nicht, was das über mich aussagt. Aber
gut, da müssten wir nach der Sendung noch länger sprechen.
Aber den habe ich wirklich am meisten, verstanden, glaube ich. Ja? Weil Frauenfiguren sind ja immer schwieriger für mich zumindest zu schreiben. Ja? Also meine Lektorin hat früher mal gesagt, so, das sind doch Männerfantasien. Klang nicht gut. Mittlerweile ist sie schon etwas milder und hat gesagt, also die Frauenfiguren hier fand sie jetzt schon durchaus als Frauenfiguren zu erkennen. Aber eine Schwimmerin sich dann und dann noch eine Frau mit Kinderwunsch, also aus deren Perspektive dann das Leben zu betrachten, ist ja immer eine Aufgabe. Da fällt einem so ein 80-jähriger Immobilienmogul vielleicht dann doch leichter.
Stefan, du hast ja schon gesagt, du würdest es nicht nehmen, wenn man es dir gibt. Wenn es aber alle nehmen, dann?
Wenn es alle nehmen, dann sollen sie es alle nehmen. Ich bleibe jetzt mal dabei. Es kann sein, dass ich gleich rausgehe aus der Sendung und denke, vielleicht soll ich es doch nehmen. Ja? Aber ich habe jetzt gesagt, ich nehme es nicht.
Dann rufen wir nachher Maxim an und sagen so, ja. Gibt es da schon einen?
Genau.
Ja. Ja. Die Bücher passen eigentlich gut zusammen, obwohl sie sehr unterschiedlich sind. Aber es geht in beiden ja so ein bisschen drum, wie wichtig ist Zeit im Leben und was macht die verbleibende Zeit mit einem? Mhm. Also wenn man, die wenigst 20-Jährigen sagen ja so, ach, noch 60 Jahre, da denkt ja überhaupt keiner dran. Man denkt ja quasi mit 20 auch, man ist unsterblich, alles liegt vor einem. Aber die meisten fangen am 50., spätestens am 60. Geburtstag, hört man dann so erste Töne, wann gibt's Rente? Und dann aber auch diese Stimmen, die sagen, noch so und so viel Sommer. Viele sagen auch noch so und so viel Mal Weihnachten. Also das hat neulich jemand gesagt, letzte Weihnachten jemand gesagt, vielleicht noch 20 Weihnachten. Da habe ich gesagt, muss ich auch nur noch 20 Mal ein Geschenk für dich kaufen, das ist ja auch ganz schön. So, wer sind die beiden Figuren?
Du hast es ja vorhin ganz gut beschrieben. Der eine ist ein bestimmter Städter, der sozusagen gehetzt ist, der viel zu tun hat. Ich glaube übrigens, das ist eine Figur, ich glaube, die kennen wir alle. Ja, und vielleicht sind wir die auch alle. Wir haben viel zu tun. Die Digitalisierung hat uns immer erreichbar gemacht. Also es ist jemand sozusagen, der im Berufsleben steht und ständig erreichbar ist.
Immer so ein bisschen unter Druck auch. Ja. Das muss ich noch machen, das muss ich noch machen.
Ja. Also das, was man immer wieder auch ja im Freundeskreis bei Bekannten hört. Ich meine, bei Abendessen, wie viele sagen, Mensch, es ist echt viel gerade. Ich habe wahnsinnig viel zu tun. Den Satz hört man ja oft. Ich glaube, es kommt sozusagen durch jedes Smartphone, durch jede Erreichbarkeit. Ja, es ist ja deutlich mehr geworden, was man zu tun hat. Und auf der anderen Seite gibt es einen Kartoffelbauern, der hat sich dem entzogen, diesem Leben. Und der hat für sich beschlossen, ich mache dieses Spiel nicht mit. Ich gehe aufs Land und ich mache nur eine Sache beruflich, nämlich ich pflanze Kartoffeln an und lebe von denen.
Und in der Zeit, jetzt muss man ja sagen, das muss man sich ja auch leisten können. Mhm. Ja. Zu sagen, ich pflanze hier Kartoffeln an und...
Ja, absolut, aber man kann ja sozusagen, es hat ja auch eine Seite, was gebe ich aus, wovon will ich leben, wovon will ich mein
was
Geld einsetzen.
Was ist wichtig in meinem
Leben? Was ist
Leben?
Für mich wichtig? Vielleicht verzichte ich auf viele Reisen, vielleicht verzichte ich auf einen Luxus von anderen Dingen, aber ich merke, in der Reduziertheit finde ich ganz viel Zufriedenheit und Glück. Und ich glaube, diese beiden Lebensmodelle sind ja auch bestimmt immer welche. Also mich hat immer diese Frage, wie möchte ich eigentlich leben? Ja, die hat mich immer fasziniert und ich glaube, jeder ist ja im Abgleich mit anderen, man kennt das, man fährt in den Urlaub, man sieht vielleicht einen griechischen Fischer und denkt, guck mal, der fährt hier raus, ja, jeden Tag macht er seine Sachen und welcher Urlauber denkt nicht, du, vielleicht würde mir das auch genügen und vielleicht ist die Welt, in der ich lebe, gar nicht die, in der ich leben möchte. Und ich fand diese Frage, also wie möchte ich eigentlich leben, das fand ich eine schöne Frage, die ich mir immer selber gestellt habe. Und übrigens, ich finde gar nicht, dass sie unbedingt was mit dem Alter zu tun hat. Ich merke auch, dass viele junge Leute sich gerade heute fragen, wie möchte ich eigentlich leben?
Ja, das und, stimmt. Möchte ich diese Plackerei machen, die vorher gemacht haben?
Genau.
Und das ist ja nicht unbedingt eine Frage nur von, es wird ja oft so ein bisschen dargestellt, als wären die einfach faul.
Genau.
Generation Z einfach faul, die kriegen ihren Arsch nicht hoch. So, das ist es ja nicht alleine. Vielleicht ist es auch eine andere Vorstellung eben von Leben.
Ja, und das finde ich übrigens, ich finde die Generation, die ranwächst, ich finde die toll. Ja, ich finde die faszinierend und ich finde, die hat ganz viel richtige Fragen, die sie stellt. Und vielleicht hat die einfach eine andere Vorstellung
halbe,
von Leben.
Würde ich sagen. Halbe, halbe.
Dann nehmen wir halbe, halbe. Aber ich finde, die Frage sich zu stellen, auch in jungen Jahren oder in späten Jahren, wie möchte ich eigentlich leben? Und ich glaube, das ist eine der großen Fragen, die uns hier alle beschäftigt. Dadurch, dass es endlich ist, womit verbringe ich die Zeit, wo ich auf der Welt bin, mit welchen Menschen, mit welcher Zeit, mit welcher Tätigkeit, fand ich immer eine gute Frage.
Ich finde, das ist schon eine Frage, die mehr... bei mir mehr aufploppt, je älter ich werde. Weil eben die Zeitspanne wird geringer. Man denkt so, ja, okay. Also ich habe all diese Rechnungen auch schon gemacht. Die Lebenserwartung von Männern in Deutschland ist 78, von Frauen 83. So, ich bin eine sehr optimistische Person, also gehe ich mal mit von 85 aus. Aber das sind noch 24 Jahre. Also mir bleiben nicht mal diese 25 letzten Sommer. 24 Jahre. Und dann denkt man, na ja, hinten raus kann man vielleicht auch jetzt keinen Marathon mehr laufen. Also sollte man die etwas beschwerlicheren oder anstrengenden Sachen jetzt mal bald erledigen. Das macht schon auch einen gewissen Druck, so ein bisschen.
Ja, ich glaube, man kann es so und so sehen. Ich fand immer dieses 25 letzte Sommer oder wie du es hattest mit Weihnachten, ich fand das immer ein schönes Bild, weil es ist so deutlich, dass die Zeit endlich ist und übrigens ein Sommer ist was Schönes und man denkt, Mensch, wie schnell Sommer umgehen, wie schnell man Urlaube geplant hat. Ich fand das immer ein gutes Beispiel und übrigens für mich hat es nicht nur Druck, für mich hat es auch was, da gibt es ganz viel Zeit, die man gestalten kann. Also für mich ist das ein wärmendes, ein Buch, was nach vorne positiv raus ist, weil ich wollte...
Ja, das Buch ist absolut positiv. Mhm. Also es sagt ja, es sagt quasi, wenn man es in diesem Jargon heute sagen würde, da geht ja noch was. Und man kann sich auch immer noch mal umentscheiden. Würdest du heute Sachen anders machen? Ja, wenn du noch mal quasi zurück könntest und sagen, so, ich bin jetzt biologisch verjüngt oder auch nicht. Also ich bin noch mal da mit der Erfahrung von heute. Mache ich es anders?
Ja, da bin ich im Glück, dass ich vom Typ her jemand bin. Ich habe es so entschieden. Und ich bin niemand, der zweifelt daran, wie es vorher gelaufen ist. Das heißt, ich bin im Hier und Jetzt. Ich glaube, nach vorne versuche ich, Dinge anders zu machen, statt nach hinten. Nämlich mir die Frage zu stellen, mit wem verbringe ich meine Zeit und womit verbringe ich meine Zeit? Da bin ich schon sehr viel sorgsamer, als ich das in jungen Jahren war. Bestimmt auch wegen der Bedeutung von 25 Sommern, die auch mir vielleicht bleiben oder vielleicht noch einen Tick mehr hoffentlich. Aber da versuche ich schon, meine Zeit deutlich anders einzusetzen, als ich es in der Vergangenheit gemacht habe. Und ob mir das gelingt, ja. Ich bin ja auch mittendrin und mal geht es besser und mal geht es schlechter. Aber ich glaube, sorgsam mit seiner Zeit zu sein, für mich mehr in Kontakt zu anderen Menschen zu stehen, mehr in der Natur zu sein, das ist schon schön.
Mhm. Denkst du über sowas nach?
Ja. Also es fing auch so mit 50 wahrscheinlich an, also dass ich mir vorgenommen habe, viel unvernünftiger zu sein, viel mehr zu spielen.
Zu spielen?
Zu spielen. Also,
was denn für Spiele?
Na, einfach mit mir zu spielen, mit dem Leben, mit meinen Freunden. Einfach zum Beispiel eben einfach mal 8 Stunden Tischtennis zu spielen im Mauerpark in Berlin. Und also wir, weil diese Verjüngung gibt es ja im Grunde in weiten Teilen von Berlin schon heute, ne, dass wir alle so mit zerwuscheltem Reste haben. Und Turnschuhen um die Tischtennisplatten rumrennen, als wären wir jetzt wieder 20. Finde ich aber sehr lustig. Und so um 14 Uhr schon so das erste Bier zu trinken und den Jungs an der Tischtennisplatte, die jetzt eigentlich im Tischtennisalter sind, einen ausgeben zu können. Also das ist für mich so Spielen.
Unvernünftig, sich mal was trauen.
Drogen nehmen zum Beispiel.
Ne? Ja.
Also als ich jung war, mir nicht getraut habe, weil ich eigentlich ziemlich kontrollfixiert bin und immer Angst hatte, vor Kontrolle zu verlieren. Ja? Und jetzt so im reifen Alter, wo man schon so ein bisschen weiß, wer man ist. Und da traue ich mich jetzt auch Sachen. So.
Ich habe neulich auch zu meiner Mutter gesagt, hast du eigentlich jemals gekifft? Um Gottes Willen, nein. Also ich möchte nicht abhängig werden. Dann sage ich, Mama, wenn nicht jetzt, wann dann? Sie denkt noch darüber nach.
Ja,
und ich habe gesagt, kannst du doch mal machen. Da weißt du auch, wie es ist.
Christiane F. auf der Toilette zu sterben.
So, also ja, ich glaube auch, sich was trauen oder sich zu überlegen, was bietet das Leben eigentlich mir noch und was ist das, wonach es mich wirklich sehnt. Und das ist ja das Erstaunliche auch bei dir in dem Buch, Maxim, der Patriarch, der ja dann eben wieder Tennis spielt und der ist ja auch so ein sehr männlicher und sehr, ja, so ein gestandener Typ. Man denkt ja erst, also für den ist das ja die Krönung. So. Und dann merkt er ja irgendwie so ein bisschen, dass das eigentlich auch was Schales hat. Also dass es gar nicht nur Erfüllung ist, irgendwie wieder jünger zu sein. Dass er sich auch vorher mit seiner Rolle ja beschäftigt hatte und dass es ja auch so ein Rahmen war, der eigentlich gut war. Das ja, finde ich.
Vor allem war es eine Routine. Also wir haben ja alle, jeder hat seine Routine. Ne? Und diese Routine hat ja was sehr Beruhigendes. Also wer voll berufstätig ist und Kinder hat, da sind schon mal 85% des Lebens schon mal mit Routine weg. Ne? So,
ja, aber deswegen ist es ja auch so, dass ich glaube, dass diese Fragen eben besonders dann kommen, wenn man die Kinder ausgewildert hat, erfolgreich. Genau. Und dann da sitzt mit seinem Horst, Karl-Heinz, Norbert oder was auch immer.
Genau.
und sagt, so, was machen wir zwei Hübschen denn jetzt noch für den ganzen schönen Rest?
Und da wird es schwierig meistens, oft. Ne? So, ja, ja.
So, da wird es schwierig, weil kommen, wenn man da keinen Plan hat.
Ja. Aber da wird es auch interessant, also weil dann, da muss man sich eben die Frage stellen, wozu hat man da noch Lust? Und da kommt dann diese Spielidee. Also ich finde es so schön, so Momente zu kreieren, wo man, also ich habe zum Beispiel im letzten Sommer mit zwei Kumpels so eine Stand-Up-Paddle-Tour gemacht. Zwei Wochen in Mecklenburg-Vorpommern.
Auf so einem Brettchen ja, seid ihr gewesen.
Und wir haben Tage damit verbracht,
Frisbee?
Mit einer Frisbee-Scheibe zu versuchen, wie oft schaffen wir es, auf dem Board stehend die Frisbee-Scheibe rumzuwerfen. Und wir waren bei 60 Mal am Ende. Das haben wir den ganzen Tag gemacht. Oder Ritterkämpfe mit dem Paddel auf dem Boot, mussten wir uns runterstoßen von dem so. Den ganzen Tag nur so.
Und keiner war verletzt.
Und es war herrlich. Und es war herrlich. Und es war völlig sinnlos und dadurch aber extrem sinnvoll.
Mhm. Wenn man in 25 letzte Sommer liest, also diese Landidylle, immer auch gepaart mit so herrlichen Erdbeermilch, leckersten Kuchen, einfach, aber irgendwie so, also man möchte sich sofort dazusetzen an den Tisch, weil das auch so eine, das hat so eine Ruhe, aber so eine angenehme Ruhe, so eine cozy Ruhe. Ist das was, wonach du dich sehnst?
Ich finde ehrlich gesagt, über Essen schreiben und über Genuss zu schreiben, das mag ich sehr, weil ja. Ich glaube, zusammen zu kochen, zu essen und sich sagen, weniger Vorschriften zu machen. Es geht ja um Frikadellen, es geht um Kuchen, es geht um Sahne im Kaffee, es geht um Rotwein zum Mittag. Und ich glaube, meine Güte, wer hat das nicht? Mit Freunden zusammensitzen, gut essen.
Ohne, dass einer sagt, ich brauche nur Protein jetzt noch abends, sonst nichts. Ja.
Genau.
Kohlenhydrate, tut mir leid.
Ja, und deswegen werde ich auch ganz oft auf die Essensszenen angesprochen, weil ich glaube, jeder ist mit sich so streng geworden oder viele. Und dann merkt man, da ist ein Mensch, der lebt so im Genuss und der trinkt mittags ein Glas Rotwein und der macht Frikadellen und der macht einen guten Kuchen. Ich meine, wer kann dem widerstehen? Die meisten würden sagen, ich möchte gerne dabei sein. Aber die Strenge nimmt es einem ja manchmal raus. Diese Freude, die auch Maxim gerade sagt. Ich finde, Genuss ist ein schönes Thema.
Genuss und Freude, ist das was wir verlernt haben?
Ja, ich glaube, da kommen wir wieder zurück zu der Belastung durch den Alltag. Ja, ich glaube durch jedes Smartphone, durch die Digitalisierung. Wir dachten ja, es würde weniger. Es ist mehr geworden, definitiv. Man ist erreichbarer, man ist abgelenkter. Und ich weiß gar nicht, ob es besser oder schlechter wird. Aber wie Maxim gerade auch erzählt, ich glaube, diese Freude, dieser Humor, dieses Lachen, dieses Gemeinsamsein. Ich glaube, doch würde doch jeder sagen, ich lege das Tablet zur Seite und wenn ich ein paar Freunde habe und wir lachen zusammen.
Ich glaube, wir machen uns ja auch so einen Druck. Also es ging ja vorhin schon um diese Selbstoptimierung. Also egal, was man heute aufmacht, ich sehe junge Leute, die gucken dann Instagram und sagen, oh, die hat schon die 5 Uhr morgen Routine. Die steht um 5 auf und dann macht die 8 Schritte Gesichtsreinigung und dann das. Die hat schon um 9 oder um 8:30 Sachen erledigt. Da bin ich noch im Halbkoma und bin froh, wenn ich schon 2 Kaffee getrunken habe. Und da ist die schon quasi. So, das macht uns doch auch fertig, oder?
Ich glaube schon. Ich könnte es gar nicht schreiben, weil ich mich versuche, dieser Welt zu entziehen ein bisschen. Und ich finde, das analoge Leben ist doch schön.
Ich glaube, dass da Frauen sich auch mehr Druck machen.
Ich glaube, der Druck ist da unterschiedlich. Ne? Also machen sich einen anderen Druck, glaube ich.
Performance, anderen Performance-Druck.
Ja, Männer müssen immer so funktionieren, Frauen müssen irgendwie...
Müssen funktionieren und dabei noch und irgendwie dabei noch aussehen wie ja? 27, ja? Aber ohne Anstrengung. Ja.
Und natürlich völlig...
Sei bitte dünn, aber iss ruhig Berge von Spaghetti, das ist so sinnlich.
Aber das Traurige ist ja, dass selbst total, total toll aussehende junge Frauen sich irgendwelche Lippen aufspritzen und danach so aussehen wie irgendwelche Zombies und denken, das sei wichtig, ne? Und also sich selber verunstalten und
ja, das, aber da und die Peer Group, die irgendwie was zu sagen hat, es tut, denkt man ja, ja, dann mache ich es vielleicht besser auch. Mhm. Ja. Was ist die Botschaft des Buches? Gibt es eine?
Ich habe ja extra keinen Ratgeber geschrieben, weil ich wollte eins nicht anderen Menschen zu sagen, wie sie zu leben haben und was sie zu tun haben, weil da verhüte ich mich total. Mhm. Ich glaube, die Botschaft ist die Kraft von Freundschaft. Ja, ich glaube, da treten zwei Menschen in den Dialog miteinander und man merkt sozusagen, die Glücksforschung sagt es ja immer wieder, was macht Menschen glücklich? Und es kommt ja nicht Geld, nicht Gesundheit, es ist immer das Miteinander mit anderen Menschen. Ich glaube, das ist das Entscheidende im Leben.
Und man weiß ja auch, Einsamkeit tötet. Das weiß man inzwischen.
Man weiß es und ich glaube, wie gut einem andere Menschen tun können, das weiß man. Und ich glaube, das ist ein Buch, was wärmend ist und Freundschaft beweist. Und es zeigt Lebensmodelle auf. Und ich glaube, wenn man für sich selber hinterher Gedanken aufwirft und denkt, wie will ich es jetzt eigentlich machen nach dem Buch? Ich finde, dann hat das Buch
seine Arbeit getan. Und Männer, die sich da treffen, sind ja auch, die treffen sich ja durch einen Zufall beim Schwimmen.
Genau.
Und die sind ja auch sehr unterschiedlich. Ich finde auch immer ganz beruhigend, man kann in jedem Alter noch neue Menschen kennenlernen. Also man muss sie eben auch trauen und man muss spielerisch sein. Man muss sagen, wollen wir nicht mal einen Kaffee trinken gehen? So, wir können doch mal reden. Und ich glaube, was wir vorhin besprochen haben, dieses wählerischer zu sein, mit wem will ich eigentlich Zeit verbringen und welche Zeit, wenn man eben sieht, ich habe nicht mehr so viel Zeit zu sagen, ich glaube, dann möchte ich lieber mit Menschen, die mir wirklich nah sind oder die ich wirklich gerne mag, Zeit verbringen. Das ist, ich finde auch, es ist ein Buch, das einem so ein warmes Gefühl gibt. Also wie dieser leckere Kuchen, der da drin ist. Also so ein wohliges Gefühl im Bauch, dass man so denkt, ja. Und man überdenkt eben auch seine eigene Lebenssituation. Wären wir wirklich so vernünftig, wie es quasi in diesem Buch der alte Patriarch ist zum Beispiel? Oder wären wir nicht einfach nur gierig auf dieses Medikament, um eben all diese Instagram- und Social-Media-Bedürfnisse zu erfüllen, jung sein? Ist jung sein die Währung, die zählt?
Ja, aber vielleicht auch nur, weil wir da so eine Erinnerung an unsere eigene Jugend haben. Und die Frage ist ja, was macht die Erinnerung so attraktiv? Ne? Also was fasziniert uns an unserer eigenen Jugend? Und da ist ja eigentlich, also mir geht es jedenfalls so diese ersten Male, ne, dass man eine Zeit ist, wo man alles zum ersten Mal macht. Ja, den ersten Sex und zum ersten Mal alleine wegfahren und die erste eigene Wohnung und alles zum ersten Mal erleben.
Wow.
Ja, so. Und das kriegt man ja nicht wieder, wenn man jetzt auf einmal so einen straffen Po hat und tolle Leberwerte. und insofern ist die Frage, ob das Jugendlichsein im Kopf, ob das überhaupt was ist, was man überhaupt wiederholen kann, vermutlich nicht. Ja, weil
die Erfahrung, die ihr Gutes hat, aber das natürlich
killt. Du warst schon mal in New York und du warst schon mal Korallen schnorcheln. Also Korallen schnorcheln zum Beispiel. Ich war zum ersten Mal im Roten Meer, habe geweint nach diesem ersten Schnorcheln, weil ich dachte, es ist so schön, das ist ja unglaublich. Schon beim zweiten Mal habe ich gesagt, letztes Mal war aber mehr Farbe im Wasser. Ne? Also die großen Feinde des Glücks sind ja die Gewöhnung. Und die Angst ist wieder zu verlieren. Und beides arbeitet ständig in uns, glaube ich, und macht uns fertig. Und wahrscheinlich ist das aber auch normal. Das werden wir nie ändern können.
Warum ist Jugend so wahnsinnig? Also warum hat man das Gefühl in Deutschland, dass Alter so gering geschätzt ist?
Ach, ich finde es gar nicht so, ehrlich gesagt.
Ich finde es schon oft.
Ja, also mir tun die jungen Leute, also deswegen merke ich auch, dass ich älter werde, irgendwann fängt man an, von den jungen Leuten zu sprechen. Mir tun die heutzutage fast so ein bisschen leid, weil ich das Gefühl habe, dass die Welt so kompliziert geworden ist und sie sich auch vor so viel fürchten müssen. Ich habe mir zum Beispiel eine 18-Jährige geschrieben, als sie das Buch gelesen hat, sie würde es toll finden, wenn es so ein Medikament gäbe, was alle verjüngt, weil dann würden wir, die Boomer-Generation, uns mehr um die Zukunft kümmern, weil wir ja auch in 100 Jahren noch da wären und wir würden uns dann verantwortlicher heute schon fühlen.
Und würden denken, oh, da müssen wir auch was machen, weil uns wird auch verdammt heiß werden.
Ganz genau. Also ich weiß gar nicht, ob so eine Jugend, also klar wird die Jugend, hat immer so was sehr Positives, aber ich habe auch gar nicht das Gefühl, dass ältere Leute jetzt per se in Deutschland schlecht angesehen werden. Also,
nee, ich glaube nicht schlecht angesehen, aber es ist ja so. Also ich höre ganz oft Leute, die sagen, ich bin nicht alt, ich bin älter. Also niemand möchte alt sein, als wäre das per se was Schlechtes. So, ja, ich bin jetzt ein bisschen älter, aber alt sind andere. Also dieses Altwerden oder Altsein ist ja nichts, was als begehrenswert gilt Obwohl die Alternative ja ist, tot sein, was natürlich sehr viel blöder ist.
Es ist schon toll, wenn man morgens in den Badezimmerspiegel guckt und sieht, so keine Falte, die Muskeln sind genau da, wo sie sollen, genau im Volumen, wie sie zu sein haben. Natürlich, also wenn man jetzt die Wahl hat, ne, also ich spiele viel Fußball zum Beispiel, wenn dann so ein 18-Jähriger an mir vorbeirennt, unverschämt schnell, wo ich denke, ja, früher kommt man noch mit Technik irgendwie oder mit Raumaufteilung irgendwie irgendwas wettmachen. Mittlerweile lässt man ja einfach ziehen und denkt, ja, so. Also das wäre schon schön da, also es hat schon Vorteile, aber das Tollste wäre natürlich sozusagen diesen reifen Geist zu paaren mit diesem straffen Körper. Ne? Also.
Ich glaube, was schön wäre, das hast du, glaube ich, wenn ich jetzt sozusagen mich im Alter sehe, dann würde ich wahnsinnig gerne so, man stellt sich immer so einen italienischen Marktplatz vor, dass man sozial integriert ist. Man sieht die älteren Herrschaften draußen sitzen, man sieht die mit jungen Leuten zusammen sein. Also ich würde mich für mich wünschen, dass ältere Menschen...
Man sieht sie viel mehr in der Familie.
Man sieht sie in der Familie, man sieht sie auf den Plätzen sitzen, man sieht sie mit anderen Leuten zusammen sein, man sieht sie miteinander auf der Bank sitzen. Ja, mag es dem Wetter geschuldet sein, auch wem auch immer, aber wenn ich für mich was sagen würde im Alter, so würde ich mich freuen, wenn ich dabei zu sein, Menschen um mich rum zu haben, nicht nur in meiner Wohnung sein zu müssen, sondern mit anderen Menschen in Verbindung zu stehen. Das würde ich sagen, wenn das klappt, dann wäre das für mich selber das schönste Bild vom Altwerden.
Gibt ja in Berlin eine Agentur, wo man Großeltern mieten kann. Ne? Also weil man sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Ne? Man hat sozusagen die überforderte Kleinfamilie, die mit der Kindererziehung Stress hat.
Und die Alten sind von der Straße
Alten,
weg.
Und die Alten sind...
Diese, wo sie gar nicht sind, die kommen aus der Wohnung raus.
Die sitzen alleine zu Hause. Ne? Also du löst zwei Probleme, in denen du einfach Großeltern vermietest. Ja. Und das kann gut sein.
Kann sehr gut sein, kann aber erziehungsmäßig auch schwierig sein.
Möglicherweise.
Dann, ja, könnte schwierig sein. Gibt es Pläne, wo ihr sagt, dass du hast gesagt, ich möchte neugierig sein, ich möchte Dinge ausprobieren, ich möchte spielen, ich möchte verrückt sein, unvernünftig sein. Was willst du sein?
Ja, ehrlich gesagt, finde ich ein gutes Motto. Ja, finde ich, und ich möchte nach vorne heraus all die Erfahrungen, die ich jetzt gesammelt habe, mit dem Buch, mit dem Leben, so umsetzen, dass ich denke, mir fallen gute Dinge nach vorne ein, die mich gut beschäftigen. Und vor allem möchte ich dadurch in Verbindung zu anderen Menschen stehen. Und ich finde es schön, hier zu sitzen, durch das Buch im Gespräch zu sein. Und von da aus her, und ehrlich gesagt, meine Oma hat immer gesagt, der Tag die Sorge und bring den lieben Gott zum Lachen, dann mach dir einen Plan. Ja, ich habe, glaube ich, aufgehört, große Pläne zu machen, weil meistens laufen sie doch anders im Leben.
Muss man so Träume haben oder ist es, hat man quasi ausgelebt, wenn man keine Träume mehr hat?
Ach, ich glaube, man hat immer Träume, ne? Oder? Also wäre traurig. Also ich habe jedenfalls immer Träume und manche kann man auch kaum erzählen. Und
das wären natürlich die wir am liebsten hören würden. Selbstverständlich, aber gut. Ja, aber so die klassischen Träume sind ja so ein bisschen... Also ich glaube, das ist ja... Man sitzt oft da, wenn man eben weiß, man hat noch 20 Sommer oder so, dann ist man ja so in den 60ern, die Kinder verlassen, wenn alles gut läuft, das Haus. Das Reihenhäuschen ist fast abbezahlt. Man sagt, okay, da sind wir auch bald durch. Und dann ist ja so das alles, was so erledigt werden muss, was der Sache ja auch eine Struktur gibt, dem Leben eine Struktur gibt, ist dann ja weg. Das heißt, dann bleibt man selber, wenn man keine existenziellen großen Sorgen hat, also ein bisschen Geld, ein bisschen wenigstens, muss man ja, das ist ja viel schwieriger als in den Jahren davor, dem Leben irgendwie was zu geben, was im weitesten Sinne Sinn oder Spaß oder was auch immer ist. Oder?
Ja, deswegen sind diese ganzen Glücksratgeber ja auf 50 plus zugeschrieben. Ne? Also weil genau da beginnt dieses Meer der Zeit und das Meer der Möglichkeiten. Und Freiheit ist anstrengend. Ne? Also Freiheit ist verdammt anstrengend. Genau wie Demokratie. Klingt immer so toll, sind so tolle Worte, aber am Ende ist natürlich eine komfortabel gemanagte Diktatur viel, viel unanstrengender. Ne? Also
wenn einem so jemand sagt, hier geht's lang und da setze dich hin.
Alles so gemacht. Und so. Also im Grunde, ich meine, und der Mensch strebt ja nach Routine, nach Wiederholung. Ich meine, warum heiraten die Menschen? Warum haben sie Wochenendhäuser? Warum buchen sie ihren Ostseeurlaub immer schon ein Jahr im Voraus? Ja, nicht, weil sie frei sein wollen, ne? Sondern weil diese Routine ihnen gut tut.
Und weil sie eben dann auch wissen, nächstes Jahr. In 7 Monaten, in 9 Monaten, in 4 Monaten bin ich wieder da.
Ja, und ich weiß, wie das Fischbrötchen da schmeckt und ich weiß noch. Also man kann ja auch sagen, es ist langweilig, aber man kann auch sagen, es stützt einen und es gibt einem den Halt im Leben, weil das Leben eh schon so kompliziert ist.
Ja. Brauchen wir mehr Mischkalkulation? Raus aus der Routine?
Also ich schon. Ich weiß nicht, wie es anderen geht.
Ich habe nochmal nachgedacht über die Frage von gerade, was ich sozusagen, wovon ich träume. Ich glaube, wenn ich nochmal höre und nachdenke, würde ich sagen, ich möchte neugierig bleiben und total begeisterungsfähig. Also was immer das dann kommt und was immer vor mir steht, aber neugierig zu bleiben auf andere Menschen, auf Situationen und sich begeistern können und nicht sozusagen zu denken, im Alter hört begeisterungsfähig auf. Ja, ich glaube, wenn ich die beiden Sachen erfülle für mich,
also im Grunde ist wie das Kind, also was Kindliches zu behalten.
Ja, was Kindliches behalten, neugierig zu sein, sich begeistern können.
Ich glaube, nicht so wahnsinnig abgeklärt zu sein, ist eine schöne Sache. Also immer so sagen, hatte ich schon, kenne ich schon, stehe ich gar nicht für auf.
Ja, deswegen, so, also ein Kind mit Geld.
Ein Kind mit Geld. Ein Kind, das ist eigentlich eine schöne Idee. Ein Kind mit bisschen Geld, Spielgeld.
Das schreibst du als nächstes Buch.
Ja. Ein Kind mit Geld.
Bisschen spielen, bisschen das machen, mal gucken.
Ich finde, was in beiden Büchern auch so klar wird, dass vielleicht diese ganzen Äußerlichkeiten, sowohl einmal hier dieses, was brauche ich eigentlich zum Leben, ist es vielleicht manchmal die Erdbeermilch, die mich glücklich macht, und hier, was nützt mir eigentlich mein Mordsdekolleté so auf Langstrecke? Jetzt nicht so irre viel.
Es war ihm schwer.
Es ist schwer. Gut, wenn man isst zum Beispiel, hat man die Krümel da und nicht hier unten. Aber so, also sich zu fragen, was nützt mir all diese perfekte Körperlichkeit oder dieses biologische Jungsein, wenn ich in meinem Kopf, wenn sich da nichts tut. Also eigentlich ist unsere Jugend im Kopf, oder?
Ja, total.
Oder die Möglichkeit, jung und offen zu bleiben, ist...
Ja, aber was Stefan sagt, es ist ja kein... Das ist, glaube ich, keine Altersfrage, sondern es ist eine... Man kann es, glaube ich, wieder beschließen, so zu sein. Und einfach so einen Tag da zu sitzen.
Und dann kann man einfach auch mal sagen, so Norbert, jetzt schaltest du mal alles aus und heute haben wir mal unseren ersten Sex. So.
Den ersten?
Ja, dass man eben wieder was zum ersten Mal erlebt.
Okay.
Dass man sagt,
ja.
So.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, also ich glaube, die Sexfrage ist wahrscheinlich in diesem Alter eine besondere Herausforderung. Ne?
Ja.
Also, dass man,
in mehrfacher Hinsicht.
Ja, also ja. Deswegen ist auch gut, dass bestimmte Körperfunktionen sozusagen gleichzeitig schlechter werden. Also dass die Sicht gleichzeitig schlechter wird. Und also, ne? Also wenn man jetzt komplett klar sehen würde noch, so, wäre es wahrscheinlich noch schwieriger.
Aber das Schrecken lässt ja kein Geschlecht aus.
Nein.
Also das heißt, der Verfall ist ja auf allen Seiten.
Ja, man erschreckt sich ja vor sich selbst doch.
Ja. Aber das kann man auch mit den Lichtverhältnissen ja anpassen.
Ja, deswegen, also.
So. Also da gibt es ja schon Möglichkeiten, wie man. Also da draußen, der Tipp ist, neugierig bleiben, das sagen beide. Lesen schadet auch auf keinen Fall, damit da oben sich was tut. Und diese beiden Bücher bieten eben wirklich viel Anregung auch für Abende mit Freunden, dass man sagt, so, ich würde dir diese Tablette geben, würdest du sie nehmen? Und dann kann man ja vorher schon überlegen mit seinem Partner, wer würde sie nehmen von denen oder wer von denen würde sagen. Und schon hat man ein Riesenthema. Und sich zu überlegen, ob man vielleicht auch mal sich mit Leuten trifft, die erstmal gar nicht so passend erscheinen wie diese beiden Männer in diesem Buch. Also die hätten sich ja im normalen Leben jetzt wahrscheinlich nicht direkt zueinander gesetzt. Die waren nicht befreundet. Die sind ganz, ganz verschieden. Und kann man von Menschen, die sehr anders sind, nicht vielleicht sogar eine ganze Menge lernen oder mitnehmen oder sagen, vielleicht sollte ich das mal ausprobieren. Also Dinge auszuprobieren ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Gedanke. Was wird jetzt ausprobiert in den nächsten Tagen?
Ja, jetzt kommt ja der Frühling wieder. Ne?
Ja.
Und ich bin ja auch ein großer Gärtner. Also bei uns passieren jetzt so spannende Dinge wie Kompostieren. Ja? Also Kompost ist das Gold des Gärtners. Ne?
Und, ja, das klingt ja nach einem richtigen Highlight.
Absolut.
Ja. Also
ich bin auch ein großer Feldsteinmaurer. Ne? Mhm. Also,
Männer mauern gerne.
Sehr, sehr
mein gerne. Vater hat immer Mäuerchen gebaut.
Absolut.
Es ist ein absolutes Phänomen.
Ja. Deswegen hat die DDR ja auch so lange existiert, weil einfach dieses...
Ja.
Ist in uns.
Und Stefan, du?
Barfuß gehen durch den Sommer. Viel mehr schwimmen. Viel mehr schwimmen. Ich finde, Schwimmen und Abtauchen ist eines der schönsten Gefühle.
So, und das machen wir jetzt alle. Wir tauchen ab in die Sommerpause auch von Fröhlich Lesen. Eine verfrühte Sommerpause, das gebe ich zu. Ich wünsche Ihnen einen herrlichen Sommer da draußen und ganz viel Spaß und Dankeschön fürs Dasein.
Vielen Dank.